NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Es kann auch heute noch sehr schwer sein, sich für Holocaust-Überlebende einzusetzen. Jan-Robert von Renesse, Richter am Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen, hat das erlebt. Er hat gegen große Widerstände erwirkt, dass ehemalige Ghetto-Gefangene eine Rente für ihre Arbeit bekommen. Er ließ sie nicht einfach mit komplizierten deutschsprachigen Formularen allein, auf deren Basis mehr als 90% der Anträge abgelehnt worden waren, sondern er reiste nach Israel und hörte so viele Betroffene wie möglich persönlich an. Er erwirkte auch, dass der Deutsche Bundestag ein verbessertes Gesetz verabschiedete. Seiner Karriere war das nicht zuträglich. In der kommenden Woche verleiht die jüdische Janusz-Korczak-Akademie Jan-Robert von Renesse den Preis der Menschlichkeit. Ich habe mit ihm gesprochen und ihn gefragt, wie es denn nun steht um die Antragsteller und wie viele eine Ghetto-Rente bekommen haben.
Also die meisten, die einen Antrag gestellt haben und die sich noch äußern konnten, haben dann am Ende nach jahrelangen Kämpfen doch eine Rente erhalten. Es sind allerdings auch einige, die sich eben nicht mehr äußern konnten, entweder weil sie dement geworden sind oder verstorben waren. Und insoweit hat auch die Rentenversicherung dann von ihrer Verzögerungstaktik profitiert.
Da höre ich aber doch eine deutliche Unzufriedenheit raus. Das heißt, eigentlich ist der ganze Prozess nicht gut gelaufen.
Also das hätte ein unbürokratisches, schnelles Gesetz sein sollen, wie es der Bundestag so wollte. Und in Wirklichkeit ist es jedenfalls in Nordrhein-Westfalen in weiten Teilen von der zuständigen Behörde sabotiert worden. Das muss man so sagen, ja.
Wie kam es eigentlich, dass Sie sich so stark engagiert haben? Gab es einen Auslöser? Hatten Sie ein besonderes Motiv?
Ich kann mich erinnern, dass es eine Überlebende gab, die ganz besonders beharrlich fast jeden Tag einen Brief schrieb in einer sehr schönen russischen Handschrift und auch auf Russisch. Ich habe ja bei meiner Großmutter, die in St. Petersburg geboren ist, Russisch gelernt. Und dann war es so ein bisschen so wie mit der Witwe in dem biblischen Gleichnis, die den hartherzigen Richter, also das war dann ich, am Ende dann doch erweicht und dazu bringt, sich wirklich sorgfältig mit ihrem Fall zu beschäftigen. Aber es gab, Sie haben ja gefragt, gab es auch persönliche Hintergründe. Ich hatte erlebt, wie mein Schwiegervater, der aus Warschau stammt und in Magdeburg als Zwangsarbeiter war, die sogenannte Zwangsarbeiterentschädigung beantragte und wie wichtig es für ihn war, dass man ihm am Ende glaubte. Und das habe ich sehr intensiv erlebt und dann auch verstehen können, dass es für die Überlebenden gar nicht so entscheidend um das Geld ging, sondern darum, dass sie anerkannt werden.
In der Begründung der Jury für den Preis, den Sie jetzt bekommen, heißt es, Sie hätten auch schwerwiegende Konsequenzen für Ihre eigene Karriere in Kauf genommen. Was bedeutet das?
Ja, es war halt so, dass dieser Weg, den ich dort beschritten habe, jedenfalls in meinem Bundesland und an meinem Gericht, auf sehr große Ablehnung gestoßen ist. Und das hat halt im Ergebnis zu einem wirklich albtraumartigen, fast über 7 Jahre währenden Konflikt auch geführt, den ich mir so nie hätte vorstellen können und bei dem letztlich sogar auch persönliche Anfeindungen am Ende seitens anderer eine starke Rolle gespielt haben.
Und hat Ihre Karriere denn nun nachhaltig Schaden genommen?
Also die Dinge, die mir vorgeworfen wurden, die sind nach wie vor in meiner Personalakte und im dienstrechtlichen Sinne bin ich nicht rehabilitiert, das ist so.
Das heißt, Sie können da eigentlich nichts mehr werden?
Also ich bin im Grunde genommen sozusagen auf so einem Art Abstellgleis, ja, das muss man so sagen.
Wie sehen Sie denn diese ganze Auseinandersetzung rückblickend? Wie ist denn so Ihre Bilanz?
Also die Bilanz ist einerseits so, dass es natürlich ein bleibendes Erlebnis ist, die Überlebenden getroffen zu haben und erlebt zu haben, wie auch Versöhnung stattgefunden hat, was ja der eigentliche tiefere Sinn auch dieser sogenannten, das Wort ist ja nicht schön, dieser sogenannten Wiedergutmachungsgesetzgebung ist. Aber es ist auch ein Stück eine Trauer, dass im Grunde die letzte Chance, die wir noch hatten, mit den Überlebenden zu Lebzeiten zu sprechen, in weitem Umfang nicht genutzt wurde.
Würden Sie sich heute wieder genauso verhalten, wenn Sie wieder in so einer Situation sind?
Man kommt ja aus seiner Haut nicht heraus. Also ich glaube schon, ich würde es genauso wieder machen. Ja, ich würde mir wünschen, heute weniger Widerstände zu treffen, aber das weiß man halt vorher nie, ja.
Wie ist die Stimmung bei Ihnen an der Arbeit? Wie begegnet man Ihnen?
Sie meinen jetzt am Landessozialgericht in Essen. Also da war es zeitweilig so, wie das mal Fritz Bauer beschrieben hat, dass er hat mal gesagt, wenn er die Tür aufmacht, betritt er Feindesland. Es ist im Großen und Ganzen ein Nicht-Thema. Da würde ich mir schon wünschen, dass das auch am Gericht selber nochmal auch vielleicht selbstkritisch gefragt wird, wie konnte es zu dieser Fehlentwicklung kommen. Es bleibt ja eine Tatsache, dass das Bundessozialgericht und auch der Deutsche Bundestag letzten Endes klar entschieden haben, dass die engherzige und auch, man muss schon sagen, unbarmherzige Praxis in Nordrhein-Westfalen rechtswidrig war. Und das müsste man sich ernsthaft fragen, was haben wir eigentlich falsch gemacht?
Das war Jan-Robert von Renesse, Richter am Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen. Ihm wird am Montag in Berlin der Preis der Menschlichkeit der Europäischen Janusz-Korczak-Akademie verliehen. Wir schauen gleich in die Geschichte. Es geht um jüdische Finanziers im Hannover des 17. und 18. Jahrhunderts. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbiner Henry G. Brandt aus Augsburg den Wochenabschnitt der Tora, der 5 Bücher Mose, auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat ein Urteil des Landgerichts Frankfurt scharf kritisiert. Das Gericht wies die Klage eines israelischen Staatsbürgers auf Beförderung mit Kuwait Airways ab. Der Kläger hatte bereits ein Ticket der Fluggesellschaft von Frankfurt nach Bangkok erworben. Als er der Airline seine Staatsangehörigkeit bekannt machte, verweigerte diese jedoch die Beförderung mit Verweis auf ein kuwaitisches Gesetz, das Geschäfte mit Israelis verbiete. In der Erklärung des Zentralrats heißt es dazu, es sei unerträglich, dass ein ausländisches Unternehmen, das auf Grundlage von zutiefst antisemitischen nationalen Gesetzen agiere, in Deutschland tätig sein dürfe. Das Landgericht habe das kuwaitische Israel-Boykottgesetz seiner Urteilsbegründung zugrunde gelegt. Entsprechende Fälle seien von Gerichten in den USA und der Schweiz zugunsten des Klägers entschieden worden. Man erwarte von der Bundesregierung, sämtliche rechtlichen Möglichkeiten zu prüfen, um solche Fälle der Diskriminierung in Deutschland für die Zukunft auszuschließen. Der TV-Sender RTL bedauert eine Formulierung in einem umstrittenen Beitrag im Boulevardmagazin Exklusiv. In dem am Dienstag ausgestrahlten Beitrag hatte es mit Blick auf den Modekonzern Chanel geheißen, dieser sei fest in jüdischer Hand. In dem Beitrag ging es um umstrittene Äußerungen von Karl Lagerfeld. Der Modeschöpfer hatte am Samstag in einem französischen TV-Sender die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel kritisiert. Merkel habe zu viele Muslime ins Land gelassen. Selbst wenn Jahrzehnte dazwischen liegen, kann man nicht Millionen Juden töten und später dann Millionen ihrer schlimmsten Feinde holen, hatte Lagerfeld unter anderem gesagt. Exklusiv hatte Lagerfelds Äußerungen aufgegriffen. In dem Beitrag heißt es, Lagerfeld arbeite für Chanel und dieses Unternehmen sei fest in jüdischer Hand. Eigentümer sei die Familie Wertheimer. Die Formulierung sorgte in sozialen Netzwerken für Protest. Nutzer kritisierten, RTL bediene antisemitische Klischees. RTL teilte nun mit, die Wortwahl spiegle in keiner Weise die Haltung des Senders wider. In Warschau eröffnete gestern eine Dauerausstellung zum Ringelblum-Archiv. Das Geheimarchiv aus dem Warschauer Ghetto entstand unter Leitung des 1944 ermordeten jüdischen Historikers und Aktivisten Emanuel Ringelblum, der mit einem Team tausende Dokumente sammelte und vor den Nationalsozialisten versteckte. Darunter offizielle Dokumente, geheime Zeitungen, Bezugsscheine, Postkarten und literarische Texte. Ringelblum und seine Mitstreiter verbargen die Schriftstücke in metallenen Milchkannen und Kisten in Kellern und konservierten sie so für die Nachwelt. Soweit die Meldungen.
Die Berufsgruppe der Banker hat heute bei vielen Menschen den Ruf, in erster Linie gut für sich selbst zu sorgen. Schaut man in die Geschichte Hannovers, kann man durchaus zu einem gegenteiligen Eindruck kommen. Es waren Privatbankiers, darunter etliche Juden, die ab dem 17. Jahrhundert die Stadt wirtschaftlich, sozial und kulturell voranbrachten. Die Ölkümmen-Sachfati-Gesellschaft setzt sich heute für jüdisch-muslimische Verständigung ein. In dieser Woche hatte sie zu einer Veranstaltung eingeladen, um auf die Entwicklung des Finanzplatzes Hannover zurückzublicken. Brigitte Lehnhoff hat sich die Geschichten von Hofjuden angehört.
1636 erkor Herzog August Hannover zur Residenz des Herzogtums Braunschweig-Lüneburg. Dafür erschloss er die Neustadt, denn dort war genügend Platz. Die Bevölkerung, die sich ansiedelte, war von Anfang an multireligiös und international. Lutherische Deutsche lebten neben katholischen Italienern und Franzosen sowie deutschen und französischen Reformierten. Im Gegensatz zur Altstadt wurden in der Neustadt auch Juden geduldet. Erfahren im Handel wurden sie bald zu sogenannten Hofjuden. Sie versorgten den Hofstaat mit Luxuswaren, Juwelen, Gold und kostbaren Stoffen.
Die erste Generation der Hofjuden stammte nicht, wie das lange in der Literatur behauptet worden ist, von irgendwelchen Hausierern ab oder so etwas, sondern das waren in der Regel Mitglieder der jüdischen Oberschicht.
Erläutert Rotraud Ries, Leiterin des Johanna-Stahl-Zentrums für jüdische Geschichte und Kultur in Unterfranken. Bekanntester Hofjude in der expandierenden Residenzstadt war Leffmann Behrens. Er lieferte Waren auch auf Kredit und stieg so ins Bankgeschäft ein. Außerdem finanzierte er für den Hof auch die Vergrößerung des Territoriums.
Zu Zeiten von Leffmann Behrens war es Lauenburg, was erworben wurde, was sehr viel Geld gekostet hat. Zu Zeiten von Michael David ist es dann Bremen gewesen. Und da mussten dann sehr, sehr große Summen aufgebracht werden, um diese territorialen Zuwächse zu finanzieren.
Auch wurde der Kauf der Kurwürde finanziert oder Handsalben, also Schmiergeld für eine Bischofswahl in Hildesheim. Die ersten Hofbankiers in Hannover hatten immer auch ein Standbein im Handel und waren international vernetzt. Das war nicht nur nötig, um große Geldsummen zu beschaffen.
Genauso auch bei den Hoflieferungen, also Luxusgegenstände, Tapeten und Stoffe und so etwas, die kamen ja oft entweder jetzt aus Brabant und dafür brauchte man eben auch diese internationalen Kontakte.
Das Hannoversche Adressbuch von 1798 listet 19 Banken auf, davon 17 mit jüdischen Inhabern. Ihre hervorragende Stellung im Geldgeschäft rührte daher, dass Juden jahrhundertelang aus den Handwerkszünften ausgeschlossen waren und andererseits Christen verboten war, Kredite gegen Zins zu vergeben. So wurde der jüdische Beitrag immer bedeutender für die Entwicklung des Finanzplatzes Hannover. Der erlebte Mitte des 19. Jahrhunderts einen regelrechten Umbruch.
Und wenn man diese ganz frappierende Wanderung der jüdischen Bankiers aus der Kahlenberger Neustadt ganz im Westen bis an den damals östlichen Rand der Stadt in Bahnhofsnähe sieht, als Wirkung von letzten Endes zwei, drei wichtigen Faktoren, von der sogenannten Befreiung der Juden, von dem Zwang in der Kahlenberger Neustadt zu wohnen, von der Öffnung des Bahnhofs und den damit verbundenen neuen Möglichkeiten der Kommunikation und auch der wirtschaftlichen Entwicklung.
Adele Sheridan Quantz, historische Geografin und wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Stadt Hannover, stellte jüdische Bankiers vor allem des 19. Jahrhunderts vor. Zum Beispiel Adolf Meyer.
Der hat ganz wesentlich zu der Entfaltung der Industrie in Linden zum Beispiel beigetragen. Durch seine Beteiligung an der mechanischen Weberei, die Lindner Samt hergestellt hat und später der Baumwollspinnerei.
Oder Georg Spiegelberg, ein Kunstliebhaber.
Also das bleibt nicht nur ein privates Sammeln für das hauseigene Wohnzimmer, sondern er tritt dann auch in Beziehungen zum Provinzialmuseum und bringt seine Kunst auch an den Mann und an die Frau in der Stadtgesellschaft.
Und schließlich Adolf Molling, der neben seinem Bankgeschäft eine Druckerei betrieb, in der später Kurt Schwitters Druckexperimente machte. Die jüdischen Privatbankiers waren also eng mit der Stadtgesellschaft verbunden, haben sie wirtschaftlich, kulturell und auch sozial vorangebracht. Und die Stadtgesellschaft war schon damals nicht homogen, sondern vielfältig. Auch das war den muslimisch-jüdischen Organisatoren des Abends eine wichtige Botschaft.
Des Königs Finanziers, Brigitte Lehnhoff, berichtete von einer Veranstaltung in Hannover. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Henry G. Brandt aus Augsburg. Es spricht Ernst-Erich Buder.
Mehr als Israel den Schabbat gehalten, hat der Schabbat Israel erhalten. Dieser wohlbekannte Satz beschreibt treffend die zentrale Bedeutung des wöchentlichen Ruhetages für den jüdischen Menschen. Über Israel hinaus ist die Einrichtung eines Zeitrhythmus mit einem festen Ruhetag für Mensch und Tier ein unermesslich bedeutendes Geschenk an die gesamte Menschheit. Alle 6 Wochentage tragen in hebräischer Sprache nur eine Zahl als Namen. Der erste Tag, der zweite Tag und so fort. Nur der 7. Tag wurde mit einem Namen versehen. Der Schabbat, das heißt der Tag der Ruhe, denn nach biblischer Aussage ruhte der Schöpfer allen Seins am siebten Schöpfungstag von der Erschaffung der Welt und des Universums, welcher an den vorangehenden sechs Schöpfungstagen passierte. Dieses Muster wird übertragen in den Rahmen des diesweltlichen menschlichen Lebens. Sechs Tage sollst du arbeiten und all dein Werk verrichten, doch der siebte Tag ist der Ruhetag, dem Herrn geweiht. Die mit dem Schabbat verbundenen Gebote bestimmen, dass an diesem Tag keine Arbeit, kein Werk verrichtet werden soll, sondern dass man von all diesem ruhen soll. Umfassend gilt dieses Ruhegebot auch für alle Mitglieder des Haushalts, dem Fremden, der in unseren Toren weilt, ja, selbst dem Tier. Zusammenfassend sei gesagt, dass der Schabbat in keinem Fall gedacht ist als ein Tag des inhaltsleeren Nichtstuns oder des Faulenzens. Es stimmt, auch unseren körperlichen Bedürfnissen nach Ruhe und Erholung soll Rechnung getragen werden, denn auch physisch muss der Mensch sich von Zeit zu Zeit regenerieren. Es ist jedoch die spirituelle Dimension, die im Mittelpunkt steht. Unsere Abwendung von den Beschäftigungen und den Sorgen des Alltags soll uns befreien, um unsere Position als freie Menschen im Rahmen der göttlichen Schöpfung zu überdenken, die Nähe zu Gott intimer zu fühlen und auf uns wirken zu lassen. Auch soll sie dazu dienen, immer wieder unsere eigene Werteskala zu kalibrieren und ins Lot zu bringen. Ebenso soll diese freie Zeit uns helfen, unseren Zusammenhalt in Familie und Gemeinde zu stärken, indem wir uns Zeit nehmen für unsere Beziehungen zu Hause, zu Ehepartnern, Kindern und Eltern. Der Besuch der Gottesdienste, das Beten und das Hören der Worte der Tora und der Propheten lassen uns immer wieder erspüren, dass wir ein Teil des Kollektivs der Kinder Israels sind, mit allen Pflichten, die dies mit sich bringt. Wenn wir uns an diesem Tag mit dem Worte Shabbat Shalom, der Friede des Schabbats sei mit dir, grüßen, dann ist dies ein Ausdruck eines viel hehreren Wunsches als nur eine routinemäßige Grußformel.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Henry G. Brandt aus Augsburg. Und hier noch ein Hinweis: Wegen der ARD-Radionacht für Kinder am kommenden Freitag können Sie die Sendung Shabbat Shalom am 24. nur in einer Kurzfassung von 19.45 Uhr bis 19.50 Uhr hören.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20.30 Uhr auf NDR Info.